Guten Morgen, wir befinden uns im Philipperbrief im zweiten Kapitel und wenn du eine Bibel da hast, dann schlag sie doch auf, weil dann kannst du mitschauen und nachverfolgen die Dinge, die ich da erzähle und wo sie denn herkommen. Es wird dir helfen, es wird mir helfen. Bevor ich beginne, möchte ich noch beten und Gott um sein Wirken bitten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass wir uns heute Morgen als Gemeinde versammeln dürfen, nicht alleine hier sitzen. Und ich danke dir, dass du zu uns als Gemeinde reden möchtest und dein Wort deinen Willen offen macht, offen legt. Und ich bitte dich, dass du zu uns allen sprichst, dass du unser Herz veränderst, dass du uns Dinge offen legst und deinen Finger auf unser Leben legst, sodass wir zu veränderten Menschen werden, ein Stückchen mehr heute Morgen. Tu du dein Werk an uns. Und danke, dass du ein Gott bist, der redet. Amen. Seit 1994 bin ich Teil von dieser Gemeinde. Damals war ich 11 Jahre alt und ich erinnere mich noch, es war eine schwierige Zeit. Wir waren vorher in einer anderen Gemeinde, meine Familie, und so war das dann ein ziemlich abrupter Wechsel, wo wir in die FEG Dornbirn gekommen sind, weil diese Gemeinde, die wir davor besucht hatten, das war eine große Gemeinde, da waren viele Leute und vor allem waren auch viele Leute in meinem Alter. Es war eine wunderbare Jungschargruppe, viele Freunde, die ich hatte, wir haben viel miteinander unternommen. Und dann war das so ein Wechsel zur FEG Dornbirn, eine Gemeinde, die gerade erst gegründet war, ganz viele Dinge, die noch am Entwickeln waren, eine kleine Gemeinde. Und dann bin ich da in diese Jungschargruppe gekommen, wo niemand war, der so alt war wie ich, keiner in meinem Alter und keiner, mit dem ich geklickt hätte oder wo es irgendwie so richtig eine gute Freundschaft gegeben hätte. Ich erinnere mich, es war ein schwieriger Wechsel und es war eine Zeit der Einsamkeit. Es gab dann allerdings einen Wendepunkt und zwar gab es da junge Erwachsene, die waren 20, 25, die sind jetzt nicht mehr jung. Hansi war dabei, Veronika Rusch war dabei, der Marc Niederscheider war dabei, Brigitte Keller war dabei, das waren die Leute von damals und noch ein Haufen Leute, die wo weggezogen sind. Es war eine richtig tolle Gruppe von jungen Erwachsenen und die haben mir Anschluss gewährt quasi. Bei diesen jungen Leuten war ich aufgenommen. Ich erinnere mich, wir haben miteinander Filmabende gemacht, wir sind fortgegangen, gekegelt, Billard gespielt, Silvesterfeiern hat es gegeben. Der Hansi war immer schon ein praktischer Mann, hat viele Dinge geholfen mit Auto und Anhänger und allem drum und dran. Die haben mich von zu Hause abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Meine Eltern waren durch das beruhigt, vermute ich. Und sie haben auch immer wieder nachgefragt, Interesse gezeigt und an meinem Leben Anteil genommen. Und wenn man sich das so vor Augen hält, dass man hier einen Anfang Teenie hat und dann diese jungen Erwachsenen, das ist ja ein riesengroßer Unterschied vom Leben. Das sind ja gefühlte 3 Generationen, wo da dazwischen liegen. Und ich habe keine Ahnung, wie viel Geduld diese Leute aufbringen mussten. Ich habe keine Ahnung, wie oft sie mit den Augen gerollt haben, weil er hat wieder was gesagt, der Junge. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel Opfer das wirklich damit verbunden war. Und das sollen sie mit Gott ausmachen, das ist mir eigentlich egal. Aber was ich weiß, ist, diese Begegnung und dieses Miteinander mit diesen jungen Leuten hat mich nachhaltig geprägt. Ich glaube, dass diese jungen Leute von damals eine ganz, ganz entscheidende Rolle in meinem Leben und in meinem Christsein gespielt haben. Auf der einen Seite haben sie natürlich meiner Einsamkeit entgegengewirkt. Sie haben mich aufgenommen. Das war so im Moment eine sehr große Hilfe. Aber auf der anderen Seite haben sie mir ein Vorbild gegeben, was es nämlich heißt, Einheit zu leben, was es heißt, einander zu lieben, was es heißt, Jesus nachzufolgen, was es heißt, einander anzunehmen. Und das habe ich natürlich hautnah gespürt, weil sie mich angenommen haben. Und dadurch gab es auf der einen Seite einen Ansporn für meine eigene geistige Entwicklung und auf der anderen Seite hat es nachhaltig geprägt, dass ich verstanden habe, was es denn heißt, dass man sich um einander kümmert, und im Endeffekt, was es denn heißt, Jesus nachzufolgen. Diese Leute, die haben mit ihrem Vorbild ein ganz, ganz entscheidendes Zeichen gesetzt in meinem Leben. Und ich glaube, so funktionieren wir Menschen. Wir brauchen andere Menschen in unserem Leben, an denen wir uns orientieren können. Wir brauchen Leute, die Vorbilder sind für uns. Menschen, die uns zeigen, wie all das Wissen und all die Dinge, die man so hört, dann wirklich in der Praxis aussehen sollen. Und im Endeffekt für uns Christen, wir brauchen Leute, die uns vor Augen führen, wer denn Gott ist. Gott ist unsichtbar, keiner kann ihn sehen, aber er zeigt sich, zumindest teilweise, durch seine Kinder. Und an seinen Kindern ist sichtbar, wer Gott ist. Wir haben das im vorigen Abschnitt schon gehabt, da hat der Paulus gesagt, wir sollen leuchten wie Lichter am Himmel, wie Sterne. Weil Gott ist nicht sichtbar, aber er wird sichtbar in den Leuten, die ihm nachfolgen. Und genau das ist auch die Situation, die wir heute Morgen in unserem Abschnitt hier antreffen. Kapitel 2, Verse 19 bis 30. Der Paulus hat die Philipper aufgefordert und hat gesagt, lebt ein Leben, das würdig ist dem Evangelium. Dann sagt er, habt eine Einstellung wie Jesus, lenkt euren Blick auf Jesus und dann sagt er, verwirklicht eure Errettung, lebt diese Errettung aus. Warum? Weil Gott gibt alles, was es braucht, er gibt das Wollen und er gibt auch die Kraft und das Vollbringen dazu. Was der Paulus gesagt hat in den vorangehenden Versen war, lebt ein Leben, das dem Evangelium würdig ist, weil ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch durch Jesus zu neuen Menschen gemacht und deshalb lebt jetzt auch so. Und er hat ganz, ganz viele praktische Hinweise eingepflegt und gesagt, wie dieses neue Leben aussieht. Und jetzt führt er uns zwei Personen vor Augen, die uns zeigen, wie das denn praktisch aussieht. Zwei Vorbilder, an denen wir sehen können, wie diese Nachfolge an Jesus aussieht. Auf der einen Seite haben wir den Timotheus und auf der anderen Seite den Epaphroditus. In Wirklichkeit haben sie nicht diesen Ding um den Kopf, aber so ähnlich haben sie vielleicht ausgesehen. Wer weiß. Der Jörg hat vergangene Woche schon davon gesprochen, eben von diesen Vorbildern, die wir haben. Und ein Vorbild kann erdrückend wirken. Man sieht, was sein könnte oder sein sollte und man sieht, was ist und man fühlt sich überfordert, erdrückt von dem, was das Vorbild vorlebt. Aber das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck von einem Vorbild. Ein Vorbild soll ermutigen, ein Vorbild soll Ansporn geben und nicht frustrieren und nicht entmutigen. Und diese Vorbilder, Timotheus und Epaphroditus, die sind ein Ansporn für mich. Diese beiden Leute, die sind nicht eine Messlatte für mich, für die anderen, sondern sie sind eine Motivation für mich, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und persönlich herausgefordert zu sein. Und in all diesen Vorbildern haben wir einen enormen Joker. Gott selbst hat versprochen, dass er in uns das Wollen und das Vollbringen gibt. Gott befähigt zu diesem neuen Leben und diese beiden Männer zeigen uns, wie das aussehen kann. Das ist auch mein Wunsch für uns heute Morgen, dass wir angespornt werden, dass wir herausgefordert werden und dass wir alles dran setzen, dass wir Jesus wirklich ernsthaft nachfolgen, dass wir ein klareres Verständnis davon bekommen, was es denn heißt, Jesus unser Leben anzuvertrauen und ihm nachzufolgen. Timotheus und Epaphroditus sind unsere Beispiele, unsere Vorbilder. Wer sind denn diese Männer? Von Timotheus haben wir schon mal gehört, Kapitel 1, Vers 1. Da schreibt der Paulus, dass er mit dem Timotheus zusammen diesen Brief verfasst. Der Timotheus ist quasi Paulus' rechte Hand. Aber es ist noch viel mehr als nur die rechte Hand. Er ist wie ein Sohn für den Paulus. Es ist eine ganz, ganz innige Verbindung zwischen Timotheus und Paulus. Epaphroditus ist ein neuer Mann. Er ist einer der Philipper und er ist zum Paulus gereist von Philippi nach Rom und er hat jetzt Gaben und Geschenke von den Philippern gebracht und sie Paulus überreicht. Aber er ist nicht nur ein Bote von Gaben, er ist auch bei Paulus in Rom geblieben, um ihm zu helfen, um ihn praktisch zu unterstützen und so befindet er sich jetzt ebenso in Rom bei Paulus. Mit diesen beiden Vorbildern, Timotheus und Epaphroditus, unterstreicht der Paulus diese Schwerpunkte, die er davor schon so lange erklärt hat. Und was wir hier sehen bei diesen beiden Männern, ist, wie sie selbstlos sind. Wie sie nicht ihren eigenen Nutzen verfolgen, wie sie nicht sich selbst verherrlichen, sondern wie sie Selbstlosigkeit leben und wie sie von sich selbst wegsehen und sich an Jesus ausrichten und sich um das Wohl von anderen Menschen kümmern. Wenn wir unsere Verse anschauen im zweiten Kapitel, dann haben wir zwei Abschnitte. Das erste geht es um das Senden von Timotheus und im zweiten Teil geht es um die Rückkehr vom Epaphroditus. Und so schreibt der Paulus ab Vers 19, er will den Timotheus zu den Philippern senden. Warum? Weil er will wissen, wie es ihnen geht und er will, dass die Philipper gut umsorgt werden, dass jemand kommt, der die Philipper gut betreut. Offensichtlich haben die Philipper einen Haufen Fragen, die haben sie schon an Paulus gestellt. Ein paar von diesen Fragen beantwortet der Paulus in diesem Brief und jetzt soll jemand kommen und ergänzend zu diesem Brief noch helfen, Klarheit zu schaffen. Timotheus hat ja mit dem Paulus zusammen geschrieben, er weiß, um was es geht. Das habe ich mir schon oft gewünscht. Ich hätte auch gerne einen Timotheus, der mir sagt, was der Paulus überhaupt sagen will in diesem Philipperbrief. Aber diesen Bonus haben wir leider nicht. Ergänzend zu dem, was der Paulus schreibt, und vielleicht wirft es ja auch neue Fragen auf, kommt jetzt dieser Mann, Timotheus, und erklärt den Philippern, was es auf sich hat und wie sie ihre praktischen Probleme und Nöte angehen können. Und der Paulus, der ist wirklich, wirklich bemüht um diese Philipper und er sagt, ich kann leider nicht kommen, weil ich bin im Gefängnis, aber ich sende Timotheus, er ist genauso wie ich. Er ist mir gleichgesinnt und er wird sich sehr, sehr gut um all eure Fragen, um eure Nöte kümmern. Paulus will wissen, wie es ihnen geht. Timotheus kommt dann nachher zurück zu ihm, berichtet ihm und er will, dass es den Philippern gut geht, dass sie eine gute Fürsorge durch Timotheus erfahren. Im zweiten Teil geht es darum, dass der Paulus die Rückkehr vom Epaphroditus ankündigt. Und er sagt, bevor der Timotheus kommt, kommt der Epaphroditus heim zu euch. Und er übermittelt quasi den Philipperbrief. Das heißt, wenn sie es lesen, dann ist es schon passiert, was er jetzt sagt, was in der Zukunft passiert. So quasi. Warum kommt der Epaphroditus zurück? Warum schreibt er das überhaupt? Vielleicht kommt er früher als erwartet. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht will der Paulus einfach jedes Missverständnis aus dem Weg räumen, wo damit aufkommen könnte, warum der Epaphroditus jetzt zu ihnen kommt. Und er schreibt, der Epaphroditus, der war todkrank, er ist fast gestorben, aber das ist nicht der Grund, warum er jetzt zurückkommt, sondern er hat sich Sorgen gemacht. Er hat sich Sorgen gemacht um die Philipper, weil die sich Sorgen um ihn gemacht haben. Und jetzt will er kommen und zeigen, es geht ihm gut, er ist wieder wohlauf und sie müssen sich keine Sorgen mehr machen. Sie haben nämlich davon gehört, dass er krank ist, weil es ein relativ weiter Weg ist, können die nicht schnell hin und her WhatsAppen. Und darum muss er zurück zu ihnen gehen und zeigen, ich bin gesund, mir geht's gut, ihr müsst euch keine Sorgen mehr machen. Und somit sendet der Paulus den Epaphroditus und er schickt ihn, damit es dem Epaphroditus besser geht. Und damit es den Philippern besser geht und damit es dann dem Paulus selber besser geht, weil er schreibt, dann hat er eine Sorge weniger und somit sendet er ihn auf den Weg. Das sind die Gründe für das Reisen von Timotheus und Epaphroditus, warum der Paulus sie auf den Weg senden will. Aber er sagt noch mehr über diese beiden Männer. Paulus sagt total beeindruckende Dinge über diese Männer. Er sagt, Timotheus ist ein aufrichtiger Mann. Er sagt, Timotheus ist ein fürsorglicher Mann. Er ist ein vertrauenswürdiger Mann. Er hat das volle Vertrauen von Paulus. Er ist charakterfest. Er hat sich bewährt. Er ist ein loyaler Mann. Wie Sohn und Vater zusammenarbeiten, so ist der Timotheus zum Paulus. Und er ist ein Diener des Evangeliums. Er priorisiert, was Gottes Prioritäten sind. Und er macht nicht seine eigenen Prioritäten zu seinem großen Ziel. Paulus sagt, Timotheus ist ein seltenes und absolut bewährtes Vorbild. An ihm sehen wir wahrhaftig, was Nachfolge an Jesus bedeutet. Und dann redet er weiter und erzählt vom Epaphroditus und da sagt er, dieser Epaphroditus, der ist ein Bruder. Da ist eine tiefe, tiefe, innige Verbundenheit zu spüren. Er ist kein Kollege, er ist kein Freund, er ist ein Bruder. Und er ist ein Mitarbeiter. Jemand, den man brauchen kann, der mit anpackt. Er ist ein Mitstreiter. Er ist von Herzen involviert in dieser Arbeit. Er ist kein Hilfsarbeiter, kein Tagelöhner, sondern er ist voll mit dabei. Und er sagt, er ist auch ein Diener, ein Helfer. Er hat einen edlen Charakter. Er packt mit an und ihm sind die, er pickt sich nicht die guten Arbeiten raus. Er packt überall mit an. Er ist sich nicht zu schade für die Arbeit. Und dann sagt er weiter, er achtet die anderen höher als sich selbst. Er ist fürsorglich, nimmt echten Anteil. Er ist selbstlos und selbstaufopfernd und er riskiert sogar sein Leben. Er ist ein totales Vorbild. Man soll ihn in Ehren halten. Ich finde es unglaubliche Zeugnisse, die der Paulus diesen beiden Männern ausstellt. Und vergessen wir nicht, der Sinn von einem guten Vorbild ist nicht, dass wir frustriert werden, sondern dass wir angespornt werden. Gute Vorbilder wie Epaphroditus und Timotheus, die zeigen uns, was Gott alles mit einem Menschen tun kann, was Gott mit uns Menschen vorhat. Er zeigt, was er tun kann und er zeigt auch, was er noch tun will. Und wenn ich mich selbst jetzt mit diesen beiden Wahnsinnsmännern vergleiche, dann frustriert mich das, weil ich sehe, was ich alles noch besser machen könnte und wo sie mir voraus sind. Aber das ist komplett falsch eingesetzt. Es geht darum, dass bei diesen Männern sichtbar wird, wie Gott an ihnen wirkt und wie Gott das Wollen und das Vollbringen, diese Kraft gibt und zum Ausdruck kommt, wie Gott am Wirken ist, wenn wir ihn lassen. Paulus redet von zwei Vorbildern, Timotheus und Epaphroditus, aber wir sehen in diesen Zeilen auch, wie Paulus sein eigenes Herz schlägt. Er hat ein aufrichtiges Interesse und darum will er auch informiert werden. Er will wissen, wie es diesen Philippern geht. Er erhöht andere, er erdenkt und er redet von anderen in den höchsten Tönen und das macht er immer wieder von seinen Mitarbeitern. Er kümmert sich wirklich um das Wohl von den anderen. Er kümmert sich um das Wohl von den Philippern und auch von Epaphroditus. Und er ist total selbstlos, indem wie er hier schreibt. Weil er gibt seine wertvollsten Männer her und stellt sie anderen zur Verfügung. Er will nicht einfach das Beste für sich selbst rausholen. Timotheus, sein Sohn, seine rechte Hand, Epaphroditus, dieser wertvolle Helfer. Ich bin überzeugt davon, Paulus hätte die sehr, sehr gut bei sich selbst auch einsetzen können. Er hätte sie selber auch gut brauchen können, aber er gibt sie her, weil er das Wohl der anderen sucht. Es ist etwas enorm Wertvolles. Es ist ein großes Geschenk, ein großes Vorrecht, echte Menschen in unserem Leben zu haben, bei denen wir sehen können, bei denen wir beobachten können, wie Nachfolge an Jesus aussieht. Und diese Vorbilder, die wir haben, die wir hier sehen und die wir in unserem eigenen Leben haben, die sollen uns anspornen zu einem würdigen Leben und nicht uns frustrieren über all die Dinge, die nicht passen. Sie sollen uns einen Ansporn geben. Wenn wir uns diese drei Männer anschauen, dann sehen wir, dass sie zwei Prioritäten haben. Damit man sich's besser merkt, habe ich mir gedacht, wir nennen das FF. Verfügbarkeit und Fürsorge. Verfügbarkeit, sie stellen sich selbst Gott zur Verfügung und sie haben Fürsorge, sie kümmern sich um andere Menschen. Und wenn wir uns das anschauen, diese Verfügbarkeit und diese Fürsorge, die kommt aus einer Haltung, die sie haben, wie sie Jesus hat. Eine Haltung, dass sie Jesus nachfolgen wollen. Und es ist die Erfüllung von dem, was wir in den vorhergehenden Versen gesehen haben. Gott hat nämlich versprochen, er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Er gibt die Kraft, er tut das ganze Werk. Sie stellen sich zur Verfügung und dann wird sichtbar, wie Gott an diesen beiden Männern wirkt. Verfügbarkeit und Fürsorge sind zwei ganz, ganz deutliche Prioritäten, die sie haben. Wie sieht man das jetzt? Alle drei Männer haben ihr Leben, ihre Zeit, alles, was sie sind, grundsätzlich Gottes Prioritäten unterstellt. Wenn Timotheus und Epaphroditus dem Paulus nicht zur Seite gestanden wären, dann wäre der Paulus allein im Gefängnis gesessen. Dann wäre der Paulus ohne Ermutigung geblieben, ohne diese Freude, dass er mitbekommt, wie sich das Evangelium ausbreitet. Er wäre ganz allein in seinem Loch irgendwo gesessen. Im Umkehrsinn gäbe es dann auch keinen Philipperbrief und das hätte die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte beeinflusst. Und wir können jetzt spekulieren, was wäre, wenn, aber das ist wertlos. Aber Fakt ist, Gott verwendet und hat verwendet immer wieder Menschen, um sein Reich zu bauen. Gott hat den Paulus zum Apostel berufen, dass er seine frohe Botschaft verkündet. Gott lässt nicht jetzt einfach den Philipperbrief von sich selbst nach Philippi flattern, sondern er nimmt Menschen, die ihn transportieren. Gott bringt nicht den Paulus ins Gefängnisloch auf übernatürliche Art irgendwelche Geschenke, dass es plötzlich von der Zelle regnet oder so. Er nimmt einen Mann und Leute, die etwas zur Verfügung stellen und die bringen das dem Paulus vorbei. Gott nimmt immer wieder Menschen und involviert sie in sein Reich und wirkt durch Menschen, dass sein Wille geschieht. Und jetzt ist die große Frage, was nützt es uns denn, wenn wir gute Einsichten und fromme Wünsche haben, aber wir einfach nicht die Priorität setzen, dass wir sie auch umsetzen? Was nützt es uns, wenn wir keine Zeit finden und wenn Gott keinen Platz in unserem Leben bekommt, dass er dieses Wollen und dieses Vollbringen schaffen kann? Epaphroditus war verfügbar und er ist als Bote von den Philippern nach Rom zu Paulus gegangen. Es hat ihm sogar fast das Leben gekostet. Timotheus war verfügbar, weil er steht dem Paulus wie ein Sohn zur Seite, als sein Diener, als sein Mitarbeiter, sein Helfer. Und jetzt lässt er sich zu den Philippern wegsenden. Er steht zur Verfügung. Paulus ist sowieso zur Verfügung, immer und überall. Egal, wo er hinkommt, verkündet er diese frohe Botschaft und lässt sich von Gott verwenden, hinsenden und gebrauchen, koste es, was es wolle. An jedem Ort und zu jeder Zeit. Verfügbarkeit ist eine Prioritätensache. Es ist eine Einstellungssache. Und es hängt mit dieser Einstellung zusammen, die eben Jesus hatte. Jesus hatte die Einstellung, ich will den Willen des Vaters tun, nicht was ich selbst will. Wenn wir, das betrifft mich und das betrifft euch alle, wenn wir es uns nicht zur Priorität machen, dass wir Gott zur Verfügung stehen, dann haben wir gute Chancen, dass wir eben nicht zur Verfügung stehen, dass wir nicht verfügbar sind. Das ist ganz einfach. Und für mich stellt sich immer wieder die Frage, wo will Gott mich einsetzen? Und auch dieses Gebet, Gott, hilf mir zu sehen, wo du am Wirken bist und wo ich dein Werkzeug sein kann. Daniel hat gesagt, dass wir Gott nicht im Weg stehen, dass wir Jesus nicht im Weg stehen, dass er dieses Wollen und dieses Vollbringen tun kann. Wo kannst du mich brauchen? Wo kannst du mich einsetzen? Und was willst du von mir? Und diese Augen offen machen, wo sind Menschen in meinem Umfeld, in die mich investieren kann, in die ich mein Leben quasi verschwenden kann? Wie kann ich meine persönliche Verfügbarkeit zu einer Priorität in meinem Leben machen? In Kombination mit Verfügbarkeit zeigt sich noch eine zweite ganz, ganz wesentliche Priorität bei diesen drei Männern, nämlich sie sind alle drei fürsorglich. Alle drei kümmern sich wirklich. Alle drei haben ein aufrichtiges Interesse anderen Menschen gegenüber. Fürsorge ist diese ausgelebte Nächstenliebe, dass wir uns kümmern, dass wir uns interessieren für andere Menschen. Beim Epaphroditus sieht man das, weil er leidet mit den Philippern. Wir sehen nirgends, dass er sich um seine eigene Gesundheit Sorgen macht, dass er sich um sein eigenes Wohlergehen Sorgen macht, sondern er leidet mit den Philippern mit und es liegt ihm als Last auf dem Herz, dass er weiß, sie sorgen sich um mich. Er kümmert sich wirklich um sie, sie sind ihm wichtig. Timotheus, der zeigt seine Fürsorge, indem Paulus das bezeugt und er sagt, dieser Timotheus, dem kann ich euch anvertrauen. Er wird sich sehr, sehr gut um euch kümmern. Das ist ein großer Schritt. Stell dir das mal vor. Die Philipper sind Paulus' Zöglinge, wie seine geistlichen Kinder. Und jetzt übergibt er diese Zöglinge diesem Timotheus. Weil er weiß, Timotheus ist ein fürsorglicher Mann und er wird sich sehr, sehr gut kümmern, sehr aufrichtig kümmern. Paulus zeigt auch seine Fürsorge, weil er kümmert sich so sehr um die Philipper, dass er diesen Epaphroditus zurückschickt zu ihnen, damit es ihnen wieder besser geht. Und auch später will er noch seinen besten Mann Timotheus senden, weil er will wissen, wie es ihnen geht. Timotheus soll dann wieder zurückkommen und dann soll er ihm sagen, wie es den Philippern geht. Er hat wirklich Interesse, er will wirklich wissen, wie es in Philippi steht. Paulus ist überhaupt ein besonderes Beispiel, was Fürsorge anbelangt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Situation mit dem Epaphroditus nicht ganz so neutral war, wie es jetzt hier scheint. Stell dir mal vor, da kommt ein Helfer von Philippi und der reist den ganzen weiten Weg bis nach Rom. Google Maps sagt, man läuft 220 Stunden und dazwischen muss man noch das Boot nehmen. Es sind circa 20 Tage, je nachdem wie fit der Epaphroditus war, je nachdem wie schnell er krank geworden ist. 1200 Kilometer ist er vom einen Ort zum anderen Ort gekommen. Jetzt ist er endlich da und jetzt wird er schwer krank. Und wenn jemand krank wird, dann betrifft das ja nicht nur die kranke Person, sondern da sind immer alle Leute rundum auch involviert. Ist für alle rundherum auch schwierig. Und jetzt wird der Epaphroditus Gott sei Dank wieder gesund. Jetzt wäre er endlich wieder einsatzbereit, dass diese Arbeit weitergehen kann. Aber jetzt will er nach Hause gehen, weil er sich so sehr Sorgen macht. An und für sich ein total edles Motiv, aber schon ein bisschen nervig. Wir wissen nicht, was sich zwischen Epaphroditus und Paulus alles abspielt und wir müssen auch nichts hineindeuten. Aber was wir hier sehen, Paulus lebt seine Aufforderung von Kapitel 2, Vers 14 aus. Er murrt nicht und er diskutiert nicht. Er redet nur positiv von seinem Bruder und Mitarbeiter Epaphroditus. Und wie positiv er redet. Und dass jemand so positiv mit solcher Substanz von einem anderen Menschen reden kann, das kann man nur, wenn man auch wirkliches Interesse hat an dieser Person. Wenn man wirklich fürsorglich ist. Was ich damit meine ist, es ist ja ganz, ganz einfach, oberflächlich zu loben. Ich kann sagen, Joni, du bist einfach ein toller Kerl. Du weißt, dass ich das ernst meine. Das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Aber oberflächlich zu loben ist ganz, ganz einfach. Aber es ist schon schwieriger, wenn wir konkret werden. Es fordert nämlich, dass ich eine Person wirklich kenne. Es erfordert, dass ich hinsehe. Es erfordert, dass ich wahrnehme, wen ich denn überhaupt vor mir habe. Es erfordert ein echtes Interesse, auch zu verstehen, wo das eine oder das andere vielleicht herkommt. Und es erfordert eine echte, richtige Priorität, dass ich das Beste im anderen finde und dieses Beste auch hervorhebe. Fürsorge, wie auch Verfügbarkeit, ist eine Prioritätensache. Gott selbst verspricht, dass er uns Menschen ein neues Herz geben will. Und das macht er Stück für Stück. Das ist das Werk, das er uns heilig macht. Wir werden immer heiliger, vom Sünder zum Heiligen. Gott hat versprochen, er gibt uns ein Herz aus Fleisch und nicht ein Herz aus Stein. Dieses alte steinerne Herz macht er weg. Er gibt uns ein Herz, das sich kümmert, das fürsorglich ist. Mach's doch zu deiner Priorität. Machen wir es gemeinsam zu unserer Priorität, dass wir dafür beten, dass wir die Menschen um uns wirklich aufrichtig lieben können. Das ist harte Arbeit. Und mach's auch zu deiner Priorität, aufrichtiges Interesse an anderen Menschen zu haben. Lass Menschen an deinem Leben teilhaben. Hab auch Anteil am Leben von anderen Leuten, die um dich rundum sind. Man könnte zum Beispiel kurz mal anrufen und was Nettes sagen. Nicht diese 45-Minuten-Gespräche, wo man nicht mehr wegkommt, aber einfach kurz anrufen und sagen, ich habe mir was Nettes gedacht. Ich denke mir so oft nette Dinge über Leute und ich rufe sie nie an. Das ist eine Prioritätensache. Ich denke mir so oft nette Dinge über euch alle. Jetzt bin ich wieder davon gekommen. Rufen wir an, kurze Nachricht schreiben, irgendwas zum Ausdruck bringen, Interesse zeigen, Fürsorge zeigen. Wir fragen so oft, wie geht's dir? Wie hast du es? Wie oft interessiert es mich wirklich? Machen wir es uns zur Priorität, diese Frage mit Ernsthaftigkeit zu stellen. Wir können einander auch fragen, wie kann ich für dich beten? Gibt es etwas, das gerade ansteht? Machen wir es zu unserer Priorität, dass wir den anderen höher achten als mich selbst. Und das ist oft anstrengend. Aber es macht etwas mit unserem Herzen. Es macht uns nämlich mehr und mehr zu dem Menschen, den Gott will, dass wir werden. Zu dem Menschen, zu dem Gott uns verändern möchte. Nicht beten und nichts unternehmen, das funktioniert nicht. Beten allein ist zu wenig. Beten wir für ein verändertes Herz. Und arbeiten wir aktiv dran, dass Gott uns erneuern kann. Für beide Dinge, für das Gebet und für die Arbeit, haben wir Gottes Verheißung. Er gibt das Wollen, er gibt das Vollbringen, das hat er versprochen. Ich finde die Geschichte von diesen beiden Männern und überhaupt der ganze Abschnitt total faszinierend. Auf der einen Seite müssen es tolle Männer gewesen sein. Eines Tages werden wir sie wirklich sehen. Aber noch viel mehr kommt raus, dass Gott total beeindruckend ist mit dem, was er tut. Wenn wir uns das vor Augen halten, was das für Männer sind, da haben wir einen Juden, nämlich den Paulus. Wir haben einen Mischling, der Timotheus, der hat eine jüdische Mutter und einen griechischen Vater. Und dann haben wir noch einen Griechen, nämlich den Epaphroditus. Und das bedeutet, das sind drei Männer, die haben eine total unterschiedliche Prägung, einen ganz, ganz unterschiedlichen Hintergrund. Und was verbindet diese drei jetzt miteinander? Jesus. Sie sind verbunden durch Jesus. Sie sind verbunden durch seine Rettung. Alle drei haben neues Leben bekommen. Alle drei haben ewiges Leben von Jesus bekommen und sie sind verbunden durch ihre Nachfolge an Jesus. Sie haben ihre Augen auf Jesus geheftet. Sie haben Jesus Prioritäten zu ihren eigenen Prioritäten gemacht. Jesus verbindet und Jesus macht neu und wir sehen, wie ausgelebt wird dieses Wollen und dieses Vollbringen, wo Gott verspricht. Was heißt das für uns? Jeder Mensch, jeder von uns braucht Vorbilder. Das können Menschen sein, die man nicht persönlich kennt, eben wie diese drei Personen oder aus Biografien. Aber wir brauchen auch ganz, ganz normale, ganz greifbare Menschen, die in unserem Umfeld sind, die an unserem Leben teilhaben, die wir richtig angreifen können. Und ich hoffe wirklich, dass du in deinem Leben Menschen hast, die Nachfolge greifbar machen. Und da rede ich nicht von perfekten Menschen, weil keiner von uns ist vollkommen. Aber jeder, der ernsthaft nachfolgt, hat einen Teilaspekt in sich. Ich sehe ein bisschen Jesus in Sigi und ich sehe ein bisschen Jesus in Burgi. Und so haben wir viele, viele Teilaspekte von Leuten, die uns anspornen können, Jesus nachzufolgen. Und meine Ermutigung ist, steck deine Ziele hoch, steck sie nicht niedrig. Eifere Leute nach und such dir Leute, die es mit Jesus wirklich ernst nehmen. Und nicht solche, bei denen du eh gut mithalten kannst und wo du dich dann nicht so schlecht fühlen musst. Wir brauchen einander und wir brauchen Vorbilder in unserem Leben. Drum hat auch Gott die Gemeinde ins Leben gerufen, weil da haben wir viele, viele Leute zusammen und auch viele, viele Beispiele, wo wir sehen, wie die Nachfolge konkret aussieht. Was wir auch wissen müssen, jeder von uns ist ein Vorbild. Jeder von uns hat Menschen in seinem Leben, die potenziell von dir lernen können. Und ich glaube, vielleicht ist das noch wahrer für ältere Menschen und vielleicht ist das noch wahrer für Leute, die schon lange im Glauben stehen. Weil die haben schon mehr gelernt, mehr an Erfahrung, mehr an Reife gewonnen. Und da gibt es junge Leute, die euch nachfolgen wollen, die an euch sehen wollen, wie Jesu Nachfolge in 30 Jahren aussieht. Was willst du, dass jüngere Menschen bei dir lernen und bei dir sehen? Sie können Gutes lernen, sie können Schlechtes lernen. Aber die erste Frage ist nicht, bin ich ein gutes Vorbild oder nicht? Weil das setzt den Fokus nur auf mich selbst. Und es ist gefährlich, weil ich stehe in der Versuchung, dass ich irgendwas vorspiele, weil ich ja weiß, ich sollte irgendwas erfüllen. Was ich selbst nicht habe, das kann ich nicht hergeben. Was ich selbst nicht habe, das kann ich nicht vorleben. Und wenn ich viel Wert auf ein gutes Vorbild lege, dann bin ich entweder frustriert oder ich bilde mir was ein drauf. Die erste Frage ist nicht, bin ich ein gutes Vorbild? Die erste Frage ist, habe ich mein Leben Jesus verpflichtet? Ist es meine Priorität, ihm nachzufolgen? Und wenn ich da Ja dazu sagen kann, dann regelt sich das mit dem Vorbild fast von selbst. Und trotzdem, sei dir bewusst, dass deine Nachfolge ein anziehendes oder ein abschreckendes Beispiel sein kann für andere. Wir können Licht sein oder Schatten sein. Und es ist auch gut, immer wieder mal stehen zu bleiben, darüber nachzudenken, wer ich denn überhaupt bin. Leben wir dieses würdige Leben? Vielleicht sagst du, ich habe überhaupt niemanden in meinem Leben, zu dem ich aufschauen kann, kein gutes Vorbild. Das mag stimmen oder auch nicht, aber ein schlechtes Vorbild oder schlechte Vorbilder sind auch keine Ausrede für ein lottriges Christenleben. Und das ist auch wichtig. Wir sind im Endeffekt Gott verantwortlich und er sagt zu uns, lebt würdig. Und wenn du wirklich niemanden hast, zu dem du aufschauen kannst, dann setz alles dran, dass wenigstens du jemand bist, zu dem andere aufschauen können. Bei allen schlechten, bei allen guten, bei allen ermutigenden oder frustrierenden Vorbildern, die wir haben, dürfen wir eine Sache wissen. Es ist niemand so verfügbar wie Gott. Er hört und sieht uns immer. Und wir können jederzeit zu ihm kommen. Es ist eine umwerfende Tatsache. Er hat gesagt, ruf mich an in der Not, wann immer du Not hast. Und keiner ist so fürsorglich wie Gott. Es kennt uns niemand so gut wie Gott. Es kümmert sich niemand so sehr um uns wie Gott. Und das hat er bewiesen, indem er seinen Sohn gesandt hat, der sein Leben weggeworfen hat, damit wir neues Leben bekommen können. Gott verspricht in seinem Wort, dass er wirklich weiß, was gut ist für uns und dass er uns zu dieser Heiligkeit hinführt und dass wir ihm wirklich vertrauen können. Gott weiß, was er tut. Jemand hat mal gesagt, die besten Gründe, um an Jesus zu glauben, findet man in der Gemeinde. Die besten Gründe, um an Jesus zu glauben, findet man in der Gemeinde oder unter Christen. Die besten Gründe, nicht an Jesus zu glauben, findet man in der Gemeinde und unter Christen. Einerseits erfreulich, andererseits traurig. Und deshalb spornen wir einander an, spornen wir einander gegenseitig an, zu Liebe und zu guten Werken, zu dieser Nachfolge. Weil Gott hat versprochen, er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen und er führt uns Stück für Stück von einem sündigen Menschen hin zu einem heiligen Menschen und er steht zu seinem Wort. Ultimativ ist Jesus unser Vorbild. Heften wir unsere Augen auf ihn und nicht auf Menschen. Und da möchte ich noch beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass du Menschen in dein Reich rufst und dass du Menschen uns verwenden möchtest, dein Reich zu bauen. Ich danke dir, dass du dich selbst sichtbar machst an uns Menschen und dass sichtbar ist, wie du treu bist und wie dein Wort wahr ist. Und ich bitte dich, dass wir Menschen sind, die dir zur Verfügung stehen, die unsere Priorität draufsetzen, fürsorglich zu sein, einander zu lieben. Und dass wir von dir zu neuen Menschen gemacht werden können, weil es unsere Priorität ist. Tu dir dein Werk und verherrliche du dich selbst an uns, an der Gemeinde. Und ich danke dir für all die vielen Wunder, die du bereits getan hast und wo sichtbar sind, gerade in dieser Runde, in dieser Gemeinde. Dein Wille soll geschehen. Du bist treu, dafür danke ich dir. Amen.